HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Seit Oktober muss sich Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeister Peter Feldmann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Vorwurf lautet Vorteilsannahme. Denn Feldmanns Freundin und spätere Ehefrau hatte eine übertarifliche Anstellung als Kita-Leiterin bei der AWO bekommen. Jetzt haben die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung begonnen. Reporter Frank Angermund hat den Prozess verfolgt.
Um Punkt 16 Uhr ist Schluss im Gerichtssaal 8e des Frankfurter Landgerichts. Der vorsitzende Richter unterbricht David Hofferbert, den Anwalt von Frankfurts ehemaligem Oberbürgermeister Peter Feldmann, mitten im Plädoyer.
Ja, das ist ärgerlich heute gewesen. Wir wären gerne heute durchgekommen. Wir haben noch ein bisschen und wir versuchen, das nächste Woche schnell zu Ende zu machen, um dann endlich wirklich zu einem richtigen Ende zu kommen.
Vorher hat Feldmanns zweiter Anwalt Christian Grassi in seinem Plädoyer Freispruch für Peter Feldmann gefordert. So wird am nächsten Verhandlungstag auch David Hofferberts Forderung lauten.
Wir werden Freispruch fordern, weil wir der Meinung sind, dass es keine ausreichenden Tatsachen gibt, dass tatsächlich Herr Feldmann Kenntnis von etwaig geflossenen Vorteilen hatte, sondern dass er davon ausgehen durfte, dass es einen sachlichen Grund gab, dass seine Ehefrau den Job bekommen hat und seine Ehefrau die erhaltenen Arbeitsentgelte bekommen hat.
Das sieht die Staatsanwaltschaft vollkommen anders. Sie fordert in ihrem Plädoyer eine Geldstrafe in Höhe von 31.500 Euro wegen Vorteilsannahme im Amt in zwei Fällen. Für die Staatsanwaltschaft sind die Indizien eindeutig. Ex-OB Feldmann und die Verantwortliche bei der AWO, Hannelore Richter, hatten eine stillschweigende Übereinkunft. Unter anderem habe deshalb Feldmanns spätere Ehefrau einen überbezahlten Leitungsposten in einer bilingualen Kita inklusive Dienstwagen bei der AWO bekommen, trotz fehlender Qualifikation. Zum anderen habe Hannelore Richter für Feldmann Wahlkampfspenden gesammelt. Im Gegenzug habe der OB im Sinne der AWO bzw. im Sinne von Hannelore Richter gehandelt, dazu Feldmanns Anwalt David Hofferbert.
Das haben wir, glaube ich, alle nicht so gesehen, dass die Frau Richter ihm irgendwo etwas befohlen hat. Sehe ich nicht so.
Die Staatsanwaltschaft will sich erst wieder äußern, nachdem das Urteil gesprochen wird. Ihre Forderung, eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 175 Euro, hätte zur Folge, dass Peter Feldmann vorbestraft wäre. Dazu nochmal David Hofferbert.
Es geht nicht um die Frage der Vorstrafe. Viel relevanter ist die Frage, ob er verurteilt wird oder nicht verurteilt wird, weil eine Verurteilung Einfluss auf sein Ruhestandsamt haben kann.
Also Einfluss auf seine zukünftigen Bezüge als ehemaliger Oberbürgermeister. Denn nach dem Prozess vor dem Frankfurter Landgericht steht für Peter Feldmann noch ein disziplinarrechtliches Verfahren an. Doch zunächst geht es nächste Woche Mittwoch vor dem Landgericht weiter. Dann wird das unterbrochene Plädoyer beendet und Peter Feldmann hat das letzte Wort vor Gericht. Ob auch das Urteil verkündet wird, ist dagegen nicht klar.
Am Mittwoch haben die Plädoyers im Korruptionsprozess gegen den Ex-OB Feldmann begonnen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe, Feldmanns Anwälte plädierten dagegen auf Freispruch. Frank Angermund hat berichtet. Eigentlich will Hessen im Verkehr vermehrt auf Wasserstoff setzen, bei Bussen und Bahnen, weil während der Fahrt kein CO2 ausgestoßen wird, das die Umwelt belastet. Doch Wiesbaden steigt da nach einem Jahr schon wieder aus und will die Wasserstoffbusse wieder abschaffen. Und auch im Taunus gibt's Probleme. Die meisten der neuen Wasserstoffzüge, die erst seit Sonntag im Einsatz sind, funktionieren nicht. Marie-Katharin Fromm kennt die Hintergründe und mein Kollege Matthias Decher hat sie im Gespräch zunächst gefragt, wieso in Wiesbaden denn schon wieder Schluss ist mit den Wasserstoffbussen.
Also das kommt jetzt schon ziemlich überraschend, denn Wiesbaden hatte hier eine Vorreiterrolle eingenommen, hat sogar einen Wasserstoffpreis für sein Engagement bekommen. Aber in der Praxis, da hat es mit den Bussen offenbar nicht so funktioniert wie geplant. Es war nicht so praktikabel offenbar. Der Sprecher von SW Verkehr, Micha Spannaus, hat es uns so begründet.
SW Verkehr hat derzeit Busse mit drei Antriebstechnologien im Fuhrpark, Diesel, Batterie und Brennstoffzelle. Wir haben in Wiesbaden das Problem, dass unser Betriebshof jetzt schon aus allen Nähten platzt. Es gibt jetzt schon kaum genug Möglichkeit, zwei Technologien im Betriebsalltag ohne Einschränkungen abzubilden. Wenn nun jetzt perspektivisch noch mehr große Fahrzeuge kommen, verschärft sich das Platzproblem noch mehr.
Also hat SW eben entschieden, eine Technologie rauszuwerfen, eben Wasserstoff. Außerdem seien die Fahrzeuge auch kürzer als Dieselbusse. Dieselbusse gibt es nämlich als Gelenkbusvarianten in länger, damit mehr Platz ist für Fahrgäste. Und deshalb hat Wiesbaden jetzt 36 zusätzliche Dieselbusse bestellt. Also wirklich das Gegenteil von dem, was man eigentlich mal vorhatte.
Hört sich so an zumindest. Sind das denn die einzigen Gründe oder gibt es auch technische Herausforderungen mit dieser neuen Wasserstofftechnologie?
Tatsächlich gab es ja von Anfang an einige Startschwierigkeiten beim Projekt. Das fing an bei der Bestellung der Busse. Die ersten Fahrzeuge sollten ja, wie du gesagt hast, schon 2019 kommen, doch der Hersteller hat nicht geliefert. Erst im Dezember 2021, also vor einem Jahr, konnte man dann loslegen. Außerdem gibt es offenbar Probleme mit der Tankstelle. Die hat man extra für 2 Millionen Euro gebaut. Da soll was kaputt sein und die Reparatur schwierig und auch teuer. Und was jetzt mit dieser Tankstelle passiert, die niemand braucht, ist übrigens auch eine spannende Frage, die konnte SW heute noch nicht beantworten.
Jetzt gibt es nicht nur bei den Bussen in Wiesbaden Probleme, auch bei den Wasserstoffzügen. Im Taunus sind am Sonntag ja neue Fahrzeuge gestartet. Aber eben nicht alle Züge sind im Einsatz. Wie ist denn die Situation dort?
Ja, da gehen wohl mehrere Dinge gerade schief. Zum einen gibt es technische Probleme mit den Fahrzeugen, sagt der Betreiber Staat. Das ist ein Tochterunternehmen der Bahn. Was da genau nicht stimmt, dazu will man sich nicht äußern. Auf jeden Fall hat das aber zur Folge, dass von den 6 neuen Zügen aktuell nur 2 fahren. Außerdem gibt es wohl diverse Schwierigkeiten im Betriebsablauf, unter anderem wohl bei der Betankung der Züge. Zu spüren bekommen das die Fahrgäste zwischen Frankfurt, Bad Homburg und Brand-Oberndorf. Weil 4 Wasserstoffzüge fehlen, fahren jetzt auch Ersatzbusse und es kann auch zu Ausfällen kommen. Und wie lange das noch so gehen soll, ist unklar. Da will der Betreiber keine Prognose abgeben.
Das würde ich an seiner Stelle vielleicht auch nicht machen. Aber die Frage, die natürlich im Raum steht, ist das jetzt alles ein Zufall, dass es dann mit den Wasserstoffbussen und den Zügen nicht klappt? Oder vielleicht gibt es ja auch einen Zusammenhang?
Ja, das fragt man sich, aber ich glaub's nicht. Das ist wirklich, glaube ich, ein unglücklicher Zufall, dass diese Fälle in Wiesbaden und im Taunus gleichzeitig auftreten. In Wiesbaden ist diese Entscheidung ja auch nicht über Nacht gefallen, sondern da hat man sich länger Gedanken gemacht, ob das Sinn macht mit dem Wasserstoff für die Stadt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es in beiden Fällen so, dass es Herausforderungen mit dieser Wasserstofftechnologie gibt, weil es eben eine neue Technologie ist, mit der man noch kaum Erfahrungen hat. Und diese Startschwierigkeiten machen sich jetzt eben in beiden Fällen bemerkbar und hat zumindest in Wiesbaden ja gravierende Folgen, dass man eben wieder aussteigt aus dieser Technologie, obwohl man viel Geld investiert hat.
Schluss mit Wasserstoffbussen in Wiesbaden und auch im Taunus gibt's Probleme mit den neuen Wasserstoffzügen. Marie-Kathrin Fromm hat uns im Gespräch mit Matthias Dächer darüber informiert. Und wir bleiben beim Thema Infrastruktur. Mit knapp 250 Metern Durchmesser war er mal der größte Verkehrskreisel Europas, der Kaiserlei-Kreisel in Offenbach. In den vergangenen fast 6 Jahren wurde aus dem Kreisel an der Grenze zu Frankfurt am Main ein großes Kreuzungssystem. Zum Abschluss der Umbauarbeiten ist Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir nach Offenbach gekommen. Von dort berichtet Heiko Schneider.
Grauer Schneematsch auf den Straßen, aber der Verkehr rollt am Kaiserlei. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Fast 6 Jahre lang war hier eine Dauerbaustelle. Überall mobile Verkehrsschilder, Baustellenfahrzeuge, Tempobegrenzungen, Umleitungen. Wer hier mit dem Auto unterwegs war, brauchte vor allem 2 Dinge. Geduld und gute Nerven, erzählen diese Autofahrer.
Mit den ganzen Ampeln, man merkt einfach, dass der Verkehr hier übertrieben verzögert wird. Das ist echt schrecklich zum Teil. Vor allem mittags gegen 15 bis 17 Uhr ist es hier wirklich schlimm. Ja, wenn dann die Leute hier stehen, wird auch eigentlich dauernd gehupt.
Ich sehe da eigentlich eher das Risiko, dass es genauso bleibt. Es wird mehr Staus geben und es wird genauso sehr Unfälle geben, weil viele versuchen, die letzte Ampelphase noch mitzunehmen und einfach drüber fahren.
Und die Ampelschaltung ist halt eben immer suboptimal, sodass ich das von Sachsenhausen aus Richtung Offenbach immer staut, man quasi nie durchkommt.
Genau das soll jetzt ein Ende haben, denn der Umbau des Kaiserlei-Kreisels zur Doppelkreuzung ist abgeschlossen. Am Freitag schon wurde der Verkehr auf dem letzten Bauabschnitt freigegeben. Heute zog Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke mit Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir Bilanz. Aus ursprünglich knapp 3 Jahren Umbauzeit wurde fast doppelt so viel. Und statt 41 Millionen Euro kostete der Umbau gut 60 Millionen. Unter anderem, weil beim Bau Leitungen gefunden wurden, die auf den Plänen nicht verzeichnet waren. Der Großteil des Geldes kommt vom Bund und vom Land, denn der Kaiserlei-Umbau gilt als eines der größten Projekte im Straßenbau in Hessen. Verkehrsminister Al-Wazir.
Na, erstmal ist es eine gute Nachricht für alle, die hier unterwegs sind, dass am Ende hier im Gebiet für alle Verkehrsteilnehmer was Positives entstanden ist. Und jetzt hoffen wir, dass diese Zeit des Verkehrschaos am Kaiserlei Geschichte ist.
Größtes Problem vor dem Umbau: Stadtverkehr und Autobahnverkehr mussten sich die Straßen teilen. Jetzt sind sie voneinander getrennt, dank neu errichteter Straßen wie der Kaiserlei-Promenade. Laut Berechnungen der Stadt sollen hier jeden Tag bis zu 94.000 Autos flüssig durch den Verkehr kommen, und zwar dank Computerunterstützung. Ein Verkehrsrechner bestimmt jetzt die Rot- und Grünphasen der Ampeln, je nachdem, wie viel gerade los ist, erklärt Oberbürgermeister Schwenke.
Wo zu viele Autos sind für die Verkehrsfläche, da steht man natürlich auch zukünftig im Stau. Aber es ist eben eine smarte Ampeltechnologie verbaut, es sind Kameras verbaut, es sind Algorithmen hinterlegt. Und so erfährt der Verkehrsrechner permanent in Echtzeit, wie die Verkehrslage ist, und passt die Steuerung entsprechend an das reale Aufkommen an. Schneller geht's dann unterm Strich eben nicht.
Die Stadt erhofft sich durch den Umbau auch einen Imagegewinn für das Kaiserlei-Gebiet. Dank der direkten Nähe zu Frankfurt und der Europäischen Zentralbank soll das Areal zu einem wichtigen Gewerbestandort werden, vor allem für Büroflächen. Das heißt aber auch, jetzt wo die Großbaustelle endlich fertig ist, könnte es bald schon wieder neue Baustellen am Kaiserlei geben.
Reporter Heiko Schneider über den fertiggestellten Umbau des Kaiserlei-Kreisels in Offenbach. Es ist knackig kalt bei uns und in einigen Teilen des Landes schon ziemlich weiß. Alle, die den Wintersport lieben, können sich freuen. Denn am Mittwoch hat in Hessens größten Skigebieten, Willingen und auf der Wasserkuppe, die Wintersportsaison begonnen. Pisten und Lifte werden in Betrieb genommen. Wie es auf Hessens höchstem Berg aussieht, der Wasserkuppe in der Rhön, das hat meine Kollegin Mariella Milkova unsere Reporterin Stefanie Mosler gefragt.
Ja, gut und gerne so um die 30 Zentimeter, also eine recht dicke Schneedecke. Hier neben mir rodelt eine Schulklasse aus Fulda. Ich muss aber zugeben, das Wetter ist doch noch steigerungsfähig. Der Wind ist ziemlich unangenehm, die Sonne versteckt sich hinter einer dicken Wolkendecke. Aber den Kids macht es hier nichts aus. Die düsen gut gelaunt mit ihren Schlitten den Berg hinunter und genießen das Winterwetter und natürlich auch den Schulausflug.
Dass da 2 Wochen vor Weihnachten so viel Schnee fällt, ist ja nicht selbstverständlich. Reicht das denn für die Pisten aus oder muss mit Kunstschnee nachgeholfen werden?
Ja, ohne Kunstschnee wäre die Saisoneröffnung gar nicht möglich. Ich habe eben Florian Heidmann hier am Lift getroffen. Er ist der Betriebsleiter hier und er beschneit mit seinem Team seit Tagen. Das klappt natürlich sehr gut, denn die Temperaturen liegen weit unter 0 Grad, sodass die weiße Pracht zum einen liegen bleibt und das Team die Pisten dann auch sehr gut präparieren kann.
Was hat denn die Wasserkuppe alles zu bieten für Wintersportler und Sportlerinnen?
Natürlich Abfahrt, also Ski Alpin, weiter unten im Tal auch ganz toll Langlauf und Rodeln. Und das Beste, den Schlitten muss man dann nicht selber hochziehen. Hier gibt es einen Lift, den sogenannten Wheeli, der diese schweißtreibende Arbeit für einen erledigt. Einfach reinsetzen und sich wieder bis zum Gipfel ziehen lassen. Und dieser Lift soll dann auch am Wochenende starten.
Um die Lifte zu betreiben und den Kunstschnee zu produzieren, braucht man allerdings einiges an Energie. Spürt man das in diesem Jahr auch an den Preisen? Wird in diesem Jahr alles etwas teurer?
Es ist etwas teurer geworden, aber doch sehr moderat, von 18 auf 20 Euro für eine Tageskarte. Auch hier sind die Preise zum Beispiel für den Diesel, für die Pistenraupe angestiegen und das muss man irgendwie umlegen. Aber Florian Heidmann hat eben nochmal betont, dass man sich als Familienskigebiet hier sieht und die Preise auch so familienfreundlich gestalten möchte. Und das gilt dann natürlich auch für die Stärkung in der Märchenwiesenhütte nach einem langen und anstrengenden Tag auf der Piste.
Der Ski- und Rodelspaß in Hessen kann losgehen. Reporterin Stefanie Mosler hat uns ihre Eindrücke von der Wasserkuppe in der Rhön im Gespräch mit Mariella Milkova geschildert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen, und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.